Clara.
Christian.
Läuft deine Heizung eigentlich noch?
Wieder. Es war ja zwischendurch relativ warm, aber jetzt ist es schon wieder richtig kalt, vor allem nachts. Also ja, ein bisschen.
Ich habe bei mir schon den Frühling eingeläutet, die wurde ausgestellt und jetzt bleibt sie auch raus.
Trotz Minusgraden bei Nacht? Naja. Okay.
Dafür werden jetzt maximal noch Kerzen angemacht, aber so lange müssen wir jetzt noch durchhalten. Aber du hast bestimmt dein Heizverhalten nach der Energiekrise oder mit Beginn der Energiekrise auch mal so hinterfragt, überprüft?
Auf jeden Fall. Ich habe echt noch mal so ein bisschen geguckt, welche Räume müssen überhaupt eigentlich beheizt werden. Also es klingt jetzt, als hätte ich sehr, sehr viele Räume, aber ich habe jetzt zumindest mal das Schlafzimmer, heize ich eigentlich gar nicht mehr. Da halte ich mich ja dann auch tagsüber kaum drin auf. Also das finde ich eigentlich ganz gut und man soll ja auch angeblich besser schlafen in kühleren Räumen. Mhm. Also da
das kann ich schon bestätigen. Ein
bisschen drauf. Oder jetzt auch allein, wenn man mal nur für ein, zwei Tage weg ist, auch wirklich alles komplett auszumachen und so, da habe ich schon verstärkt drauf geachtet.
Du hast aber wahrscheinlich genauso wenig wie ich keinerlei Ahnung, ob du optimal heizt, ob du deine Heizung überhaupt optimal nutzt.
Nee. Also, keine Ahnung, ich mache sie an, aus, so wie ich es brauche und gucke natürlich irgendwie,
dass man guckt im Zweifelsfall auf den Sinn Verbrauch ergibt. Wahrscheinlich, ne, am Ende des Jahres und dann war es das irgendwie auch.
Ja, ich habe jetzt Glück und wohne irgendwie in einem gut isolierten Neubau. Hm. Das heißt, da brauche ich relativ wenig und es kommt auch immer viel zurück. Aber
gut, das Gegenteil
ich
von
wüsste
mir im
jetzt
Altbau.
Nicht, ob ich das noch optimieren könnte.
Ja, genau.
Geht bestimmt.
Ich kenne tatsächlich auch nur die Klassiker irgendwie so, bevor die Heizperiode beginnt, mal zu gucken, ob man Luft in der Heizung hat, wo ich bis heute nicht genau weiß, was das eigentlich bedeutet und was ich tun soll, aber habe ich auch noch nie gemacht. Aber wie es immer so ist, wenn man sich mit solchen Fragen und Dingen und Themen beschäftigt, kann man nicht nur Heizenergie einsparen, sondern natürlich auch Geld. Wird jetzt bei uns beiden wahrscheinlich dasselbe Problem sein. Das ist sehr aufwendig, überhaupt nicht so großartig unser Thema, kompliziert. Und dann möchte man das wahrscheinlich auch nicht alleine machen, weil man auch ein bisschen Angst hat, dass man was falsch macht. Und deshalb gibt es jetzt aber inzwischen Unternehmen wie Green Fusion, die genau für solche Probleme, für das optimale Heizen ihre Dienste anbieten. Und was das genau bedeutet, wie diese Dienste aussehen, da haben wir uns den Gründer und Geschäftsführer von Green Fusion heute eingeladen und sagen deswegen hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Paul Hock.
Ich freue mich, hallo, vielen Dank.
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Christian
oder
und
Tipps
mir
zum optimalen Heizen.
Oder Tipps, Erfahrungswerte, wir nehmen alles. Dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an podcasts@ntv.de und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Perfekt. Paul Hock, wie viele Leute in Deutschland benutzen ihre Heizung eigentlich richtig oder auch optimal?
Ich kenne wenige Heizungsanlagen in Deutschland im Mehrfamilienhaus, die wirklich richtig eingestellt sind. Da gibt es verrückte Statistiken.
Also viele heizen nicht optimal?
Viele heizen nicht optimal, okay. Können aber eigentlich nichts dafür, weil die Heizung steht im Keller. Und als Mieter, als Mieterin hat man irgendwie eigentlich keinen Einfluss darauf. Klar kann man irgendwie, sollte man den Heizkörper konstant anlassen und die Temperatur nicht auf 26 Grad hochjagen. Aber ein Großteil dessen, wie eine Heizungsanlage eingestellt ist, passiert ja eigentlich im Keller. Und da gibt es zum Beispiel die Statistik von den ganzen großen Herstellern, dass 80% der Anlagen nach 30 Jahren wieder zurück ins Werk kommen, zu Fiesmann, zu Weiland, zu was auch immer, und noch nie irgendwie eingestellt sind auf Werkseinstellung. Das heißt, die können gar nicht richtig gut laufen.
Also heizen Clara und ich wahrscheinlich auch nicht optimal. Wir können aber auch nichts dafür, obwohl wir uns mit diesem Thema nicht beschäftigt haben.
Genau, also es gibt ja zwei Faktoren. Es gibt zum einen die Mieter, Mieterinnen in den Wohnungen, die jetzt nicht ständig an ihren Heizungsanlagen rumspielen sollten.
Und dann Heizungsanlagen heißt in dem Fall einfach der Heizkörper,
an ihren Thermostaten. Und dann gibt es eigentlich noch die Zentrale, den Heizungskeller, den Gaskessel oder was da unten steht. Und der sollte auch so eingestellt werden, dass er nur so viel Heizung oder nur so viel Wärme in die Wohnungen schickt, wie auch benötigt werden.
Ich habe zwei Fragen. Sie haben das jetzt einmal so lapidar gesagt, die Mieterinnen und Mieter sollten nicht ständig daran herumspielen und es gibt ja so ein paar Dinge, die klar sind. Was ist das richtige Verhalten für den Mieter, die Mieterin? Also wie sollte man damit umgehen? Und was heißt denn überhaupt nicht optimal heizen? Also Sie haben jetzt gesagt, die Werkseinstellungen, das heißt, die wurden nie eingestellt. Aber was ist falsch an den Werkseinstellungen oder worauf kommt es an?
Ja, gute Punkte. Nummer eins, die meisten sind gewohnt, ich drehe die Heizung auf 2 oder 3 auf, der Heizkörper fängt an zu glühen, ich mache mein Wohnzimmer warm und dann stelle ich wieder runter. Eigentlich sollte das konstant laufen und eigentlich ist es auch normal, dass bei 3, 4, 5 erst eine Temperatur so kommt, dass dann eben die 22, 21 Grad Raumtemperatur erreicht werden. Das heißt, man sollte nicht hoch und runter heizen, sondern eigentlich konstant auf einer gewissen Temperatur heizen. Und eigentlich sollte auch eine Nachtabsenkung und all solche Dinge automatisiert eingestellt werden, aus dem Keller aber auch wieder.
Das heißt, wenn so ein Heizkörper auf 5 eingestellt wird, wie bei mir, glaube ich, und dann richtig glüht, dann ist das schon also ein großer Hinweis, dass da irgendwas falsch läuft.
Dann würde ich sagen, ist wahrscheinlich die Vorlauftemperatur in der zentralen Heizungsanlage ganz schön hoch eingestellt.
Okay.
Und das muss nicht so sein.
Und das heißt, im besten Fall drehe ich das auf 3 zum Beispiel hoch und lasse es dann den ganzen Winter so und schalte es nicht, zum Beispiel so wie ich, wenn ich mal 1, 2 Tage weg bin, wieder aus.
Genau, dieses ständige Hoch- und Runterschalten und mal kurz den Raum warm machen und dann wieder kalt, das sollte eigentlich automatisiert passieren, damit eben nicht das Ganze die ganze Zeit hoch und runter fährt. Genau darum geht's. Ja.
Und ab welchem Zeitraum lohnt es sich aber, die Heizung wirklich auszuschalten und dann wieder hochzufahren?
Dann, also eigentlich sollte das aus der Zentrale kommen, dass eben klar ist, ich weiß, wie meine Anlage funktioniert, um auch vielleicht auf deine zweite Frage zurückzukommen, was ist das Problem an den Werkseinstellungen? Da wird ein Gaskessel in den Heizungskeller eingebaut, berechnet irgendwas vom Planungsbüro und nie wieder guckt jemand drauf, nie wieder guckt jemand, okay, ist das Gebäude wirklich so, wie es ursprünglich mal berechnet war? Was ist mit meinen Wetterprognosen, wie viele Mieter sind gerade da, wie viel nicht. Und normalerweise ist eine Heizungsanlage so eingestellt, dass sie nach Außentemperatur funktioniert. Das heißt, ab, weiß nicht, 20 Grad geht sie dann aus, wenn ich eine gewisse Außentemperatur erreiche. Und da gibt es ein Verhältnis zwischen Vorlauftemperatur und Außentemperatur. Aber die Heizungsanlage weiß nie genau, wie das Gebäude dann funktioniert und aussieht, wie die Hydraulik dahinter funktioniert und dementsprechend sollte man eigentlich gucken, wie viel schicke ich dann in mein Gebäude rein, was kommt wieder raus, um Stück für Stück das Optimum der Anlage zu finden und vielleicht weiß ich auch, heute wird es tagsüber ein bisschen wärmer, nachts ist es kalt, dann kann ich schon meine Vorlauftemperatur anpassen im Vorhinein, um wirklich so eine Intelligenz in die Heizungsanlage und ins Gebäude zu bringen.
Weißt du noch, was eine Vorlauftemperatur ist?
Nein, ich bin sowieso noch hängen geblieben dabei, wirklich bei der Frage, weil Sie ja sagen, das sollte im besten Fall alles automatisch laufen. Das finde ich schlüssig. Aber wenn es das nicht tut, wie in den meisten Fällen, dann sollte ich nicht, wenn ich 2 Wochen im Urlaub bin im Winter, meine Heizung auch selbst runterdrehen? Doch.
Doch, genau. Das also schon. Es geht nur darum, jetzt tagsüber hoch und runter zu fahren.
Aber sobald man einen etwas längeren Zeitraum nicht da ist, dann ist es schon sinnvoll, das runterzudrehen.
Okay. Oder wenn man das Gefühl hat, man braucht die Heizung nicht natürlich auch. Also es muss jetzt nicht unnötig hochheizen. Aber dieses ständige Hoch und Runter und hoffen, dass bei 2 schon mein Wohnzimmer komplett hochheizt, das sollte eigentlich nicht passieren. Das sollte eigentlich meistens auf 3, 4, 5 sein und durch die zentrale Heizung nur so viel Wärme ins Gebäude geschickt werden, dass am Ende die Räume ausreichend warm werden.
Okay, damit haben wir schon mal so ein bisschen geklärt, was wir persönlich zu Hause tun können. Ne? Möglichst einmal im Winter einstellen.
Ich würde jetzt noch wissen wollen, ab wie vielen Tagen es sich lohnt, die Heizung auszustellen oder runterzudrehen.
Frage für einen Freund.
Kann ja sein, dass es halt bei 2 Tagen lohnt sich das gar nicht irgendwie, weil dann am Ende es länger dauert, den Raum wieder aufzuwärmen.
Und
dann ist es sinnvoller, das einfach laufen zu lassen, weil es dann trotzdem Geld oder Energie spart.
Nee, das würde ich schon, also ich meine, ich würde jetzt sagen, das jetzt muss man auch so ein bisschen gucken, das eine Gebäude ist besser gedämmt, das andere nicht, wie viel Wärme bleibt drin, deswegen sollte man es eben auch kontinuierlich überprüfen und monitoren, aber vom Prinzip her, wenn ich jetzt einen Tag lang nicht zu Hause bin oder 2, dann würde ich auch meine Heizungsanlage komplett in die Thermostate komplett runterdrehen.
Okay. Ja. Sehr gut.
Und das jetzt ist die Vorlauftemperatur.
Ein Tipp, den man sofort nutzen kann. Und dann ist das andere, das wäre natürlich der nächste Schritt, dass Sie jetzt nochmal ganz klar gesagt haben, okay, die zentrale Heizungsanlage ist falsch eingestellt.
Ja.
Vorlauftemperatur, was heißt das überhaupt?
Naja, das große Problem ist eigentlich, keiner weiß in Deutschland, wie diese Heizungsanlagen laufen.
Das ist korrekt.
Die Anlagen sind komplett überdimensioniert häufig. Die wurden vor 10, 20 Jahren mal eingebaut. Wir hatten viel kältere Winter. Das Planungsbüro wollte sicher sein, dass es wirklich am allerkältesten Tag auch sicher immer noch komplett warm wird. Und
das finde ich auch schön, wenn das immer noch sicher wäre.
Ist es auch, aber da dann nochmal 20-30% Puffer drauf zu packen, ist halt häufig nicht notwendig. Und die Winter sind sehr viel weniger kalt eben als vor ein paar Jahren. In den Gebäuden ist häufig was passiert. Ich habe nochmal eine Dämmung bekommen oder was auch immer. So ein Gebäude entwickelt sich auch, die Fenster wurden ausgetauscht. Und dementsprechend geht es einfach wirklich darum, die Heizungsanlage oder die Einstellung in der Heizungsanlage ans Gebäude anzupassen. An meine Verbräuche. Ich gucke Vorlauftemperatur, wie viel schieße ich rein ins Gebäude? Sagen wir mal 60 Grad. Wenn ich dann merke, dass die Rücklauftemperatur...
Da läuft dann einfach 60 Grad heißes Wasser durch.
Genau. Und wenn ich dann merke, dass die Rücklauftemperatur 55 Grad sind, dann weiß ich, ich schicke eigentlich das Wasser nur...
Kaum Wärme abgegeben.
Genau. Es gibt keine Wärmeabnahme. Und dann sollte das natürlich irgendwie reduziert werden. Und eigentlich... Genau nach dem Prinzip arbeiten wir auch, dass wir eben sagen, okay, wir gucken uns ganz genau an, was wird reingegeben ins Gebäude, was kriege ich wieder raus, gibt es eine Abnahme und dann gibt es da eben so Bänder, wie hoch das Verhältnis zwischen Vor- und Rücklauftemperatur sein sollte und das kann man dann eben kontinuierlich anpassen, je nach Heizperiode, Sommer, Winter, Übergangszeit und so weiter.
Das heißt, auch wenn ich feststelle, dass mein Heizkörper so wirklich glühend heiß ist, dass ich da fast so ein Spiegelei drauf machen könnte, dass man vielleicht mal bei seiner Hausverwaltung anruft und fragt, ob die sich die Heizungsanlage mal anschauen wollen.
Genau, das ist, wie gesagt, so ein bisschen das große Problem. Unsere Kunden sind ja meistens Wohnungsgesellschaften, kommunale Genossenschaften, im Zweifel auch Hausverwaltungen. Und das Problem ist, es liegt in deren Hand. Ich kann jetzt nicht als Mieter in den Keller gehen und sagen, ey, bitte, ich drehe mal
runter. Sollte man vielleicht auch nicht probieren.
Sollte man auch nicht probieren, kommt man meistens auch nicht rein. In der Vergangenheit war es aber so, dass es andersrum war. Ich als Mieter hatte mal irgendwie einen kalten Tag, habe auf 2 gedreht und wurde nicht so warm, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann rufe ich den Hausmeister an, der ist runtergegangen und hat das Ding aber mal richtig aufgedreht, damit nie wieder jemand anruft. Und so sehen dann die Anlagen meistens aus, dass einfach unnötig Energie verschwendet wird, damit CO2, aber vor allem eben auch Geld. Und die Gaskosten sind ja verdoppelt, verdreifacht worden in den letzten Jahren. Und dementsprechend tut es dann auch richtig weh.
Und können Sie sagen, wie viel da insgesamt gespart werden könnte in Deutschland, wenn Sie jetzt sagen, 80% sind schon mit großer Wahrscheinlichkeit nicht richtig eingestellt, weil sie noch auf Werkseinstellungen stehen. Dann haben Sie wahrscheinlich ein paar Befragungen gemacht zu eben genau dieser Situation. Irgendwann wurde das mal hochgedreht, dann hat man es nie wieder angefasst.
Das sind die anderen 20 wahrscheinlich.
Okay, also 100%. Nein, aber was ist das Sparpotenzial, wenn Sie sagen, da läuft überall 60 Grad heißes Wasser durch?
Ja.
Es würde auch 40 Grad reichen oder?
Ja, meistens läuft sogar 80 Grad durch.
Kann man sich nebenbei noch einen Tee aufbrühen.
Genau, und das große Problem dabei ist eben auch, deswegen kriegen wir keine Wärmepumpen in die Mehrfamilienhäuser. Der Anteil ist wirklich marginal. Seltenst sehen wir Wärmepumpen in Bestandsgebäuden. Das ist nur im Neubau zurzeit, weil einfach die Temperaturen so hoch sind.
Aber man glaubt, man braucht dieselbe Temperatur auch danach, oder?
Genau. Und deswegen ist eigentlich sozusagen, also wir haben jetzt irgendwie 1.500, 2.000 Mehrfamilienhäuser optimiert. Wir sehen ungefähr ein Potenzial, so 14, 16, 18% an Einsparungen, was eigentlich ohne großen Aufwand passiert. Also ich muss nicht irgendwie in jede Wohnung oder ich gehe einmal in den Keller und fange an, die Anlage zu optimieren in Form von Daten und Fernzugriff. Und dementsprechend und diese 16% in Form von dann reduzierten Betriebskosten. Das rechnet sich sehr schnell für den Mieter. Aber
das sind schon mehrere tausend Euro im Jahr, kann das sein?
Ja, auf jeden Fall. Also es kommt natürlich darauf an, ist es jetzt ein 10-Parteien-Haus oder 50, aber das sind auf jeden Fall mehrere tausend Euro, ja.
Und warum sollte eine große Wohnungsgesellschaft, die das ja dann für uns in meinem Fall tun müsste, das tun? Also ich spare damit Geld, klar. Was hat sie davon?
Also zum einen hat die Wohnungsgesellschaft eigentlich keine Kosten oder keinen Aufwand, weil unsere Kosten dann auf die Betriebskosten umgelegt werden. Mhm. Wenn man eben zeigt, okay, ich habe, sagen wir mal, 1.000 Euro Kosten, habe 2.000 Euro gespart und dann werden unsere 1.000 Euro umgelegt. Und am Ende gibt es einfach, wir haben uns auch vor ein paar Wochen kennengelernt, da ging es auch viel ums Heizungsgesetz und haben auch schon drüber gesprochen, gibt es einfach auch Druck durch Regulatorik, ganz klar. Also es gibt eine Verpflichtung, die Heizung zu optimieren als Vermieter, was viele Mieter nicht wissen oder ne, deswegen. Aber ein Großteil der Wohnungsgesellschaften hat es auch mittlerweile verstanden, dass das eigentlich die einfachste und schnellste Maßnahme ist, CO2 einzusparen, ohne groß zu investieren. Und gleichzeitig ist das, wie gerade schon gesagt, so ein bisschen
effektiv, der erste Schritt. Effektiv muss man ja gar nicht investieren.
Genau. Und gleichzeitig ist der erste Schritt vor der Wärmepumpe oder vor dem Umstieg auf Fernwärme, was auch immer, wenn ich dann auch das Temperaturniveau senken konnte.
Können Sie mir einmal erklären, was konkret Sie eigentlich machen? Gehen Sie dann persönlich in den Heizungskeller und schauen nach, was der Hausmeister dort angestellt hat? Oder wie läuft das ab? Weil Sie ja. Ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, ich habe es mir auch irgendwo optimiert, ich habe es mir aufgeschrieben.
Notiert.
Ja. Genau, ja, aber jetzt falscher Versprecher. Sie optimieren den Heizungskeller, versprechen Sie ja.
Genau, also es geht letztendlich darum, dass wir so eine kleine Box in den Keller meistens einbauen, wenn es jetzt nicht schon ein relativ moderner Keller ist mit Wärmepumpe und wir kriegen direkt die Daten von den Herstellern, bauen wir eine kleine Box ein. Da sind so ein paar Temperaturfühler dabei. Wir schalten auch den Gaszähler auf, um einfach zu sehen, wie entwickeln sich die Verbräuche.
Temperaturfühler ist dann tatsächlich so in der Leitung drin und misst, wie warm das ist?
Oder? Genau, also genau diesen Vorlauf und den Rücklauf, den wir vorher schon angesprochen haben, da gucken wir kontinuierlich, also sekündlich eigentlich drauf, was gebe ich gerade rein, was kommt zurück. Und wir haben auch einen Fernzugriff auf den Gaskessel oder auf die Wärmepumpe. Das heißt, oder aus dem Büro oder automatisiert durch eine KI wird kontinuierlich überprüft, was habe ich denn, so ein bisschen wie so ein autonomes Fahren im Heizungskeller, ich schieße was rein, was kommt zurück, okay, kann ich wieder anpassen. Und darum geht es eigentlich mit Hilfe von diesen Daten, die wir eben kontinuierlich haben, Stück für Stück die Anlage richtig einzustellen.
Können Sie auf irgendeinem Display am Laptop oder auf dem Smartphone tatsächlich einfach ablesen, ob das optimal eingestellt ist oder nicht?
Genau, also meistens sind es ja, wie gesagt, so Wohnungsgesellschaften, die unsere Kunden sind und die haben ja nicht nur eine Anlage, sondern die haben viele Mehrfamilienhäuser, vielleicht sogar deutschlandweit verteilt. Und die müssen halt sehen, was passiert in den Gebäuden. Und wir zeigen das denen an. Die kriegen natürlich auch eine Nachricht, wenn es einen Ausfall gibt. So ein Gaskessel fällt auch mal aus, vor allem wenn die meistens 30 Jahre alt sind. Und da sehen sie Stück für Stück, wie sind die Anlagen eingestellt, habe ich irgendwie ein Problem in der Versorgung, um dann die Berichte auch, sie müssen auch immer mehr Berichte erstellen zu können, genau.
Jetzt ist Heizen ja eine sehr individuelle Sache. Und wenn es sozusagen einen großen Heizungskeller gibt für einen großen Wohnkomplex mit, weiß ich nicht, 30 Wohnungen mindestens, was heißt das, wenn die Vorlauftemperatur da dann massiv reduziert wird, weil sie festgestellt haben, eigentlich ist dieses Haus gut isoliert, brauchen wir hier alles gar nicht. Es gibt aber Leute, die heizen ihre Wohnung aus welchem Grund auch immer.
Auf 26 Grad.
Ja, wie auch immer. Ne? Ja. Wie gesagt, das haben wir ja mitbekommen in den letzten 2 Jahren, wie emotional und individuell das ist, vor allem Kälteempfinden.
Klar.
Das heißt, kann das irgendjemanden einschränken, dann in dem Versuch zu sagen, ich möchte hier schon eigentlich gerne noch in meinem Badezimmer ein Dampfbad machen oder was auch immer, um das jetzt mal überspitzt zu sagen.
Also das Ziel ist eigentlich immer Komfort und Hygiene. Also Hygiene ist das Wichtigste, weil bei Trinkwarmwasser brauche ich auch bestimmte Temperaturen, um Legionellen oder andere Sachen zu vermeiden. Und Komfort soll eigentlich auch nicht eingeschränkt sein. Aber Komfort ist natürlich auf eine gewisse Weise auch was Subjektives. Es gibt ja Verpflichtungen, wie viel Raum soll Temperatur ein Mieter verpflichtend auch zur Verfügung bekommt. Wir versuchen es nicht einzuschränken, aber wenn ich, wie vorher schon besprochen, früher auf 1 gedreht habe und mein Heizkörper wurde komplett heiß, kann das Spiegeleier drauf braten und es jetzt halt bei 5 so ist, dass der warm wird und ich trotzdem meine Raumtemperatur erreiche, dann ist natürlich irgendwo eine Einschränkung. Aber ich glaube auch eine Einschränkung.
Einschränkung, weil ich dann nicht mehr als das kriegen kann.
Genau, und weil ich eben anders heize als früher oder meine Heizung anders warm wird als früher. Aber wir wollen natürlich, oder das ist auch die Vorgabe von den Vermietern, dass immer ausreichend Wärme in die Wohnungen kommt und die Leute natürlich ganz normal duschen können, wie immer. Also da soll es keine Einschränkung geben, aber das gerade ist einfach so, es wird Energie verbrannt. Es ist einfach viel zu heiß und es bringt keinem was.
Total. Also das finde ich auch total einsichtig, nur aus der Lehre der Diskussion über das Heizungsgesetz bzw. das Gebäudeenergiegesetz ist ja auch schon so ein bisschen dieser Schluss, dass die Leute das sehr gerne selbst bestimmen wollen. Und die Gefahr wäre ja, dass dann wieder jemand anruft und sagt, ich kriege meine Wohnung nicht mehr so heiß wie früher,
ja.
Wenn ich hier auf 3 oder 4 stelle oder sogar auf 5. Klar. Und dann geht wieder jemand in den Keller und sagt, ja mein Gott, dann stellen wir es halt wieder hoch.
Das ist auch eine Diskussion, die wir haben. Und da brauchen wir einen Rahmen dann von den Vermietern, die sagen, ich will jetzt, dass nur 22 oder 24 Grad Raum soll. Das ist auch okay. Mhm. Und wir wollen auch nachts die Anlage runterfahren. Das heißt, trotzdem auch es wird nachts warm, aber ich muss nicht so wie im Sommer oder nachts meine Heizungsanlage komplett hochfahren die ganze Zeit. Und da kriegen wir dann meistens irgendwie so ein bisschen eine Rahmenbedingung. Und dann wird gesagt, okay, 24 Grad oder 22, so genau können wir es eh nicht bestimmen aus dem Keller, sind ausreichend. Und wenn ein Mieter anruft, dann erklären wir das dem. Und das ist natürlich dann irgendwo auch eine Aufklärungsarbeit. Aber trotzdem hat der Mieter natürlich komplett die Möglichkeit, seine Anlage hoch und runter zu fahren. Also wir
kann schon noch Anpassungen vornehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Nur die 26, 28 Grad Raumtemperatur sind
dann ja, und die unnötigen Temperaturen, die halt viel zu hoch sind, da hat keiner was davon. Also das bringt auch einfach
nichts. Wir kennen das ja vielleicht alle, gerade wenn man bei älteren Leuten, ohne das jetzt da so rauspicken zu wollen, aber da in die Wohnung kommt und denkt, Gott, das ist immer ein bisschen warm hier. Und trotzdem, wenn da das Kälteempfinden so ist und man es sich leisten kann.
Also ich glaube jetzt bei den, wie gesagt, nochmal 1500 Anlagen oder was, die wir optimiert haben, also es sind eine kleine zweistellige Zahl an Rückmeldungen, die wir bekommen haben, und dann können wir das auch korrigieren. Aber dadurch, dass es ein sehr kontinuierliches Herantasten auch ist an diesen optimalen Wert, und es eben autonomes Fahren ist so ein bisschen, wir stellen ja nicht das Ding runter und dann, genau, dementsprechend gibt es sehr, sehr wenig Beschwerden oder dass die Mieter das wirklich merken.
Das ist ja wahrscheinlich schon mal ein guter Gradmesser. Und wie wirkt sich das? Das fand ich interessant, dass Sie gesagt haben, dass die Winter nicht mehr so kalt sind und dass man allein deswegen eigentlich insgesamt da total viel Effizienzen einsparen kann. Jetzt wissen wir aber, dass die Spitzen teilweise sogar heftiger sind. Also dass es dann diese super kalten Tage gibt, zwar nur sehr selten, und im Durchschnitt werden die Winter deutlich wärmer. Macht das was mit Ihrem System, wenn man sagt, man hat ja leider das Problem, leider an dem Klimawandel ist ja eben, es wird halt nicht konstant einfach ein bisschen wärmer, sondern es wird halt extremer in alle Richtungen.
Jein. Also da muss man so ein bisschen gucken, was ist es für ein System? Also das System bleibt ja trotzdem auf seine Weise intelligent, dass es nach Außentemperatur fährt. Und wenn wir jetzt minus 12 Grad draußen haben, muss auch die Vorlauftemperatur erhöht werden. Und dementsprechend ist es perspektivisch, glaube ich, für Wärmepumpen und so weiter ein größeres Thema, weil es gibt dann halt diese 3 wirklich kalten Tage im Jahr, und deswegen muss ich vielleicht noch einen Gaskessel daneben stellen oder irgendwie die Wärmepumpe größer machen, und das macht es halt ineffizient. Das ist blöd. Gleichzeitig, das gleiche Thema ist auch bei Fernwärme. Wie dimensioniere ich den Anschluss? Also wie viel Wärme muss ins Gebäude kommen? Wir haben da super häufig, dass wir merken, 98% der Tage habe ich eigentlich ein sehr niedriges Level, und dann gibt es diese 2, 3 Tage, und dementsprechend muss der Anschluss größer sein. Mal gucken, wie sich
nur
das...
Nur für diese 2%.
Das klingt ein bisschen nach der Dunkelflaute, so wenn man das überträgt.
Ja, es passiert nie, aber wenn es passiert, ist halt... Oder sehr selten, aber...
Genau, weil gleichzeitig kann man das natürlich auch steuern. Und wenn man jetzt die Heizungsanlage... Wenn man weiß, es wird wirklich kalt, und wir haben die Kontrolle über den Keller und die Leute heizen, so ein Gebäude ist träge. Und das heißt, wenn das irgendwie 1 oder 2 Tage kalt ist, kühlt so ein Gebäude nicht direkt aus. Mhm. Und dementsprechend kann man da auch wieder diese Spitzen abfangen, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt vielleicht ein bisschen früher die Temperatur schon hoch, mache meine Speicher voll, mache das die Masse des Gebäudes, um dann vielleicht diese Spitze abzufangen. Also auch sowas gucken wir uns an, dass dann eben wirklich geguckt wird, ich kriege das abgefangen und es reicht nur die Wärmepumpe, oder ich kann den Anschluss ein bisschen kleiner machen.
Alle Rollos runter und Wärme drin behalten.
Genau.
Nein, aber es spricht ja auch wieder dafür, dass vor allem diese Spitzen dann durch eine gute Isolierung und Dämmung und so abgefangen werden können. Auch sowohl, das gilt ja auch für Hitzetage.
Vorhin ist noch ein Begriff gefallen, der mich nicht irritiert hat, aber der mich gewundert hat. Was ist Trinkwarmwasser?
Trinkst du nicht morgens ein Glas warmes Wasser?
Nein. Gibt es Leute, die das machen?
Das ist sehr gesund.
Aber ist das warme Wasser aus der Leitung?
Genau.
Oder?
Also am Ende gibt es eigentlich 2 Sachen, die wir im Gebäude optimieren. Das ist zum einen die Heizung, das ist ja ein eigenes System. Und dann gibt es das Wasser, das Warmwasser, mit dem ich dusche, was ich trinke. Und das ist ja nicht die gleiche Leitung, die durchs Gebäude geht. Und das Warmwasser, warum auch immer, nennen wir es immer Trinkwarmwasser. Das kann entweder zentral auch durch den Gaskessel erhitzt werden oder es gibt die Durchlauferhitzer und so weiter dezentral in den Wohnungen.
Okay, aber es ist dann dasselbe System, dass das im Zweifelsfall
genau, auch je nachdem. Ich würde sagen, okay, die Hälfte der Mehrfamilienhäuser hat es zentral. Das können wir dann auch optimieren. Und da geht es dann wirklich darum zu gucken, dass ich ausreichend Temperatur habe, um Legionellen und so weiter zu verhindern. Mhm. Oder es ist eben der Durchlauferhitzer und dann optimieren wir nur die Heizungsanlage.
Genau, und also dann nur, weil ich habe einen Durchlauferhitzer, den können Sie nicht optimieren.
Nee, wir sind...
Da muss man dann selber...
Genau, da muss man dann selber irgendwie gucken, was man machen kann. Es ist auch viel Diskussion, ist es besser, Warmwasser zentral zu haben, um das zu überwachen, zu optimieren, oder ist es dezentral in den Wohnungen?
Ja.
Wir sind eigentlich immer im ersten Schritt oder sind eigentlich nur in den Kellern und gucken, dass wir von da aus das Maximale rausholen aus den Anlagen.
Und was ich noch überlegt habe, wenn Sie mit Ihren, was waren das, Temperaturfühler?
Ja.
Wenn die Temperaturfühler da in den Heizungsrohren mehr oder weniger drinstecken, kann man dann auch frühzeitig potenzielle Heizungsausfälle erkennen? Einfach daran, dass die Temperatur abfällt schon, oder?
Absolut, ja, genau. Also da, das ist neben dem großen Thema der Optimierung und der Vorbereitung in Richtung Wärmepumpen und so weiter, ist das große Thema auch, wann fällt eine Anlage aus? 16 Mieter müssen anrufen und nerven die Hausverwaltung. Das kann man eigentlich immer vorhersagen. Wir haben Speicher, ne? Das Gebäude hat eine gewisse Trägheit und dementsprechend ist das Ziel eigentlich, das vorherzusagen, zu sagen, die Temperatur geht runter, ich schicke jetzt schon mein Wartungsunternehmen hin, damit im besten Fall gar keiner merkt, dass was war im Keller.
Also dass man den Ausfall praktisch wirklich verhindern kann.
Ja, also genau, verhindern. Also
oder beziehungsweise die Mieter, vorsorglich.
Ja.
Genau. Okay. Das ist wirklich... Es gibt jedes Jahr wieder die Geschichte von der Familie, der genau zu Heiligabend die Heizung ausfällt.
Ich glaube, in Berlin gibt es ein Haus, ich bin mir nicht ganz sicher. Die leben, glaube ich, seit, ich weiß nicht, das müssen Monate sein, leben die ohne funktionierende Heizung, glaube ich, inzwischen schon.
Weil die es nicht wieder hingekriegt haben rechtzeitig, oder?
Nee, ich glaube, weil ich, jetzt habe ich ein Fass aufgemacht, bei dem ich, das ist nicht mal ungesundes Halbwissen,
das
ich habe.
Musst du jetzt in die Shownotes packen, dass man das nochmal nachlesen
kann. Nein, aber ich glaube, das ist auch kein besonders toller Vermieter oder so in diese Richtung geht es, der sich nicht darum kümmert, aber...
Aber Sie haben jetzt mehrfach schon die Vorbereitung auf die Wärmepumpen erwähnt. Und wir haben es immer so ein bisschen gestreift. Wahrscheinlich auch, weil keiner mehr so richtig Lust hat, über das Heizungsgesetz zu sprechen, obwohl es doch immer wieder aufkommt. Inwiefern betrifft Sie das? Und was heißt Vorbereitung auf die Wärmepumpen? Also es geht darum zu schauen, welche Vorlauftemperaturen werden hier eigentlich überhaupt gebraucht für dieses Gebäude. Das ist das eine. Mhm. Und das heißt, Sie können dann empfehlen, hier funktioniert eine Wärmepumpe gut oder so groß muss der Anschluss sein hier für den Fernwärmeanschluss. Aber danach sind Sie raus? Oder wie verstehe ich das?
Nee. Also es geht genau darum, das Ganze vorzubereiten. Aber es gibt eigentlich fast keine Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern in Deutschland. Und die eine im Einfamilienhausbereich haben, wissen auch wahrscheinlich, wie komplex eine Wärmepumpe ist. Vor allem auch im Vergleich zum Gaskessel. Also ein Gaskessel mache ich ein bisschen größer, dann läuft er mit einer hohen Temperatur. Verbraucht Energie, ist halt so. Bei einer Wärmepumpe, die fängt an zu takten und also A, ist sie sehr ineffizient und B, geht sie auch viel schneller einfach kaputt, wenn ich nicht darauf achte, dass die Wärmepumpe richtig läuft. Und das große Problem ist eben auch, ich erreiche nicht so hohe Temperaturen.
Doch wieder beim Wärmepumpen-Bashing. Nein, weiß ich, dass das nicht ist.
Wenn sie gut läuft, dann ist die Wärmepumpe das sauberste und beste.
Aber man kann mehr falsch machen.
Man kann mehr falsch machen. Es gibt eine viel höhere Komplexität und perspektivisch wird es ja so sein. Ich habe Strom auf dem Dach von meiner Photovoltaikanlage. Ich habe die Wärmepumpe im Keller. Ich habe ein Elektroauto. Die Mieter, die Strom abnehmen und so weiter. Und das muss gemanagt werden. Und das ist eigentlich das, was wir... Also wo wir herkommen, weshalb wir ursprünglich mal gegründet haben und wo es jetzt auch wieder hingeht. Nur dadurch, dass wir keine Wärmepumpen haben, mussten wir dann auch irgendwann entscheiden.
Muss man erstmal die alten Heizungen optimieren.
Ja, genau, da hatte bei uns keiner so richtig Lust drauf, aber wir haben einfach realisiert, dann auch 22 Gaspreise explodiert. Wir müssen uns um die Gaskessel kümmern und die darauf vorbereiten, dass dann irgendwann eine Wärmepumpe reinkommt und dann wird es erst so richtig spannend. Weil dann im Mehrfamilienhaus kommt eine Wärmepumpe eigentlich selten alleine, wenn es jetzt nicht top modernisiert ist. Das heißt, ich habe nochmal einen Gaskessel daneben oder irgendwie irgendwas Zweites.
Irgendein Backup-System.
Genau, für die ganz kalten Spitzentage. Und dementsprechend muss ganz genau geguckt werden, meine Wärmepumpe läuft an 362 Tagen, dann kommt nur der Spitzengaskessel wirklich an den kältesten Tagen mit dazu. Ich nutze den Strom vom Dach auch wirklich in meinem Gebäude und speise nicht die ganze Zeit für gar kein Geld ein. Und dieses komplette Managen, das ist eigentlich das Spannende. Ich habe dann irgendwann noch dynamische Strompreise und kann vielleicht schon nachts bei viel Wind und günstigen Strompreisen oder wenn ich ganz viel Sonne habe, den Speicher voll machen. Also das Gebäude wird viel interessanter und das Mehrfamilienhaus ist einfach sehr viel komplexer als ein Einfamilienhaus.
Das ist das, was wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gehört haben. Man muss den Verbrauch dann am Ende des Tages sowohl beim Strom als auch beim Heizen an die Erzeugung anpassen.
Genau, das ist halt das Coole. Ich meine, beim Gaskessel geht es nicht und bei der Fernwärme auch nur bedingt. Aber wenn ich jetzt Wärmepumpen habe, dann habe ich einen super spannenden Verbraucher, der eben sehr viel Flexibilität auch reinbringt. Und dementsprechend kann ich einen Strompeak oder günstige Strompreise, eine hohe Erzeugung dadurch auch sehr gut abfedern.
Das heißt, es wird dann einfach auch interessanter für Sie als Unternehmen, weil es gibt viel mehr Daten, es gibt viel mehr, noch mehr zu optimieren und zu verbessern. Deswegen auch nochmal zurück zu diesem Gebäudeenergiegesetz, wo Sie ja jetzt eben gesagt haben, Sie haben dann schon festgestellt, das wird erstmal so schnell nichts mit den Wärmepumpen. Wir gucken erstmal, was wir bei den Gasheizungen machen können. Können Sie uns diesen Prozess nochmal erklären und vor allem, wie Sie das einschätzen, wenn Sie ja auch in diversen Heizungskellern jetzt schon unterwegs sind? Kommt die Wärmepumpe für die Mehrfamilienhäuser? Glauben Sie, es dauert noch viel länger, als man sich aktuell ausrechnet? Wovon hängt das ab? Ich meine, wir sind jetzt gerade noch hier zwischen zwei Regierungen sozusagen. Auch wenn Deutschland natürlich immer eine Regierung hat. Aber im Prinzip muss man sagen, viel passiert jetzt nicht mehr.
Also ich glaube, es gibt keine Alternative zur Wärmepumpe. Also definitiv kommt sie. Da passiert auch extrem viel. Also wir erreichen immer höhere Temperaturen. Also im Mehrfamilienhaus passt sie immer besser rein, aber es wird auf jeden Fall noch dauern und dann wird es sich aufteilen.
Also das Produkt wird besser.
Genau, die Wärmepumpen erreichen höhere Temperaturen und dementsprechend geht es auch ins Mehrfamilienhaus, vielleicht sogar Stück für Stück ohne Gaskessel, also wirklich eine reine Wärmepumpe, ein monovalentes System. Es wird am Ende zwischen Fernwärme und Wärmepumpe, denke ich, ausgemacht. Das Heizungsgesetz, bin ich mir sehr, sehr sicher, wird bleiben, in welcher Form auch immer.
Trotz diverser Bekenntnisse im Wahlkampf von Jens Spahn und anderen Unions.
Da weiß man ja leider nicht mehr, was die wert waren, immer die Bekenntnisse.
Ja, aber die haben die Wahl gewonnen und das eine oder andere versprochen.
Ja, also das wäre schon hart auch von der SPD. Auch ne, ihr Heizungsgesetz.
Sie haben ja so ein bisschen, Sie haben ja eigentlich nie wieder erwähnt, dass Sie mitbeteiligt waren in Form von Clara Geiwitz als Bauministerin an diesem Gesetz. Das ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen.
Klar, da ist auch vieles schiefgegangen, ganz sicher, aber vom Kern her, glaube ich, sind es die richtigen Dinge, die drinstehen und vieles kommt ja auch ist ja gar keine deutsche Wahl, sondern kommt von der europäischen Richtlinie und dementsprechend und am Ende wird auch eine Wärmepumpe die wirtschaftlichste Art des Heizens sein. Also ist auch günstiger als Fernwärme aber sie muss halt richtig betrieben werden. Also.
Und wenn Sie mit Ihren Kunden sprechen, ist diese Erkenntnis da? Passiert da auch schon viel im Sinne von, legen die jetzt auch schon los? Haben die konkrete Pläne? Davon erfährt man ja als Mieter in der Regel erst relativ spät. Aber haben Sie das Gefühl, das kommt jetzt endlich? Weil im vergangenen Jahr ist ja dann der Verkauf von Wärmepumpen massiv eingebrochen. Also wir haben es alle gesehen, was dieses GEG dann für Nachwirkungen hatte.
Ja, also wir sehen es ganz, ganz stark im Neubau. Wir sehen es bei jeder Sanierung eigentlich. Wo es jetzt noch nicht so losging, ist, dass einfach wirklich in einem Bestandsgebäude einfach gesagt wird, jetzt Gaskessel raus, Wärmepumpe rein. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Aber alle haben es auf dem Schirm und wissen Bescheid. Es gab ja nochmal so einen schönen Peak, dass alle nochmal einen Gaskessel gekauft haben, solange sie durften und die Zahlen in die Höhe geschossen sind. Ich würde sagen, das ist jetzt auch vorbei und jetzt muss es halt wirklich darum gehen zu gucken, wie kann ich günstig und einfach eine Wärmepumpe reinbringen und einen Gaskessel raushauen. Und das, also bei unseren Kunden muss man aber auch dazu sagen, es sind meistens professionelle Wohnungsgesellschaften. Also ne, es sind jetzt nicht die WEGs, da wird es nochmal hart,
die
denke ich. Wohnungseigentümergemeinschaften. Also bei uns sind es zentrale Eigentümer, GEWOBAG oder wie sie dann alle heißen. Die Großen, die haben.
Man kennt sie von den großen Fassaden.
Man kennt sie von den großen.
Und richtig hart wird es dann, wenn irgendwie da sind 6 Wohnungen drin und die werden
sechs
von
Eigentümer,
6 verschiedenen Eigentümern.
Alle keine Ahnung. Mhm. Also ich meine.
Die Eigentümerversammlung und streitet sich.
Zwei sind gegen das GEG und wollen auf keinen Fall eine Wärmepumpe haben. Da bin ich gespannt. Da muss es irgendwann mal einen richtigen Ruck geben. Ich glaube, ist aber auch relativ normal. Die professionellen Vermieter sind wahrscheinlich so ungefähr die Hälfte in Deutschland, 40-45%. Die müssen jetzt erstmal vorgehen und zeigen, dass es geht. Und genau, dann wird es Stück für Stück mehr Wärmepumpen
auch. Vielleicht gibt es ja bis dahin die tollen Erfolgsgeschichten von sinkenden Heizkosten in Deutschland durch die Wärmepumpe und die optimierte Heizlösung.
Auf jeden Fall.
Ja, klar, aber es gibt natürlich viele, das war ja auch genau die große Diskussion, es gibt natürlich viele Wohnungsbesitzer, die haben dann die Klassiker, die haben die Wohnung als Altersvorsorge und haben natürlich keine Lust erstmal, und wenn es dann auch nur noch ein paar tausend Euro sind, zu investieren.
Genau, eine günstige auch Wärmepumpe würde natürlich auch helfen.
Ja. Absolut, und da sieht man auch, dass die Preise fallen, und es müssen natürlich auch die Monteure mitgenommen werden. Also am Ende sozusagen, ne, die WEGs, die haben jetzt keine riesen Ansprechpartner, die Fragen rufen
die Wohnungseigentümer, Gesellschaften.
Genau, ja. genau. Oder auch die Privaten, der Zahnarzt, der irgendwie ein Mehrfamilienhaus hat, der sagt auch, ey, was soll ich denn jetzt machen? Der ruft seinen Heizungsbauer des Vertrauens an.
Auch für seine Praxis
an.
Im Zweifel.
Genau, ja. Der ruft seinen Heizungsbauer des Vertrauens an und der sagt, ey, nimm doch das Ding von Hersteller XY, und der muss auch die Wärmepumpe dann mit einem guten Gewissen empfehlen können. Mhm. Und deswegen geht es eben darum, da auch sehr viel Aufklärungsarbeit und erfolgreiche Sanierungen aufzuzeigen.
Und da hatten wir ja auch vor 3 Wochen, 4 Wochen drüber gesprochen mit Jochen Teloke vom, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Verband oder Verein der deutschen Ingenieure, dass tatsächlich ja nach wie vor viele Monteure und Heizungsinstallateure, es wird nicht gelehrt, wie man eine Wärmepumpe verbaut.
Das ist
verpflichtend. Deswegen gibt es immer noch, beigebracht.
Da muss auch viel passieren. Weil keiner kennt sich da richtig aus. Die Gaskessel wurden einfach 30 Jahre lang eingebaut, da hat keiner nachgefragt. Und genau, da muss viel Energieberatungsarbeit geleistet werden, um wirklich zu zeigen, ist nicht so teuer, funktioniert. Die Wärmepumpen werden besser. Ich würde sagen, jetzt geht es so langsam wirklich los, auch im Bestand. Und dann in 5 oder 10 Jahren müssen auch die unprofessionellen, sozusagen die Privatpersonen richtig abgeholt werden.
Ich werde auf jeden Fall mal eine E-Mail schreiben an meine Hausverwaltung, warum mein Heizkörper so heiß ist.
Ja, wenn du da, ist immer die Frage, wie ist das Verhältnis? Man ist ja leider als Mieterin in Berlin am deutlich kürzeren Hebel. Aber ein Hinweis schadet bestimmt nicht. Vielen Dank für das Gespräch, wir haben viel gelernt.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Dankeschön.